Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Am Mikrofon ist Johannes Kuhn. Ich sitze hier im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio und mir aus dem schönen Rheinland zugeschaltet ist Ulrich Kelber. Ulrich Kelber ist seit 2019 der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Davor war er Bundestagsabgeordneter für die SPD. Hallo, Herr Kelber.
Guten Tag.
Herr Kelber, im Moment wird viel über den Wirtschaftsstandort Deutschland und das Thema Bürokratieabbau geredet. Wo konkret kann denn der Datenschutz unbürokratischer werden?
Wir sind als Datenschützer ja sowieso weniger Kontrolle. Das tun wir natürlich auch. Wir sind vor allem Beratung bei der Digitalisierung. Und eine gut gemachte Digitalisierung ist auch gleichzeitig eine Entbürokratisierung.
Jetzt war es so, im Mai wurde die Datenschutzgrundverordnung 5 Jahre alt. Der Bitkom, Lobbyverband der Digitalbranche, hat eine Unternehmensumfrage gemacht. Und da kam raus, 6 von 10 Unternehmen zögern bei der Datennutzung, weil sie Angst vor Datenschutzverstößen haben. Und 6 von 10 Firmen haben auch schon mal Innovationen gestoppt, weil sie Sorgen hatten, gegen den Datenschutz zu verstoßen. Aus Ihrer Praxiserfahrung, weil Sie sagen, Sie beraten auch, ist dann die Beratung zu wenig? Ist der Datenschutz zu streng oder wissen die Firmen nicht wirklich, damit umzugehen?
Es gibt natürlich auch Geschäftsmodelle, die sind ganz eindeutig vom Gesetzgeber mit der Datenschutzgrundverordnung nicht gewünscht, wo die Grundrechte verletzt werden, unverhältnismäßige Datensammlungen angelegt werden. Aber in der Praxis begegnet uns, dass viele Dinge möglich sind, nicht immer auf dem Weg, den man sich am Anfang vorgestellt hat. Man muss manchmal mit Standards eigentlich, aber aus der Datenverarbeitung Verschlüsselungen, entsprechende Anonymisierung und Pseudonymisierung von Daten arbeiten, dann geht das gut. Was aber allerdings wirklich festzuhalten ist, insbesondere meine Kollegen aus den Landesdatenschutzbehörden, die ja für einen Großteil der Privatwirtschaft zuständig sind, sind unterausgestattet, sodass noch deutlich zu wenig Beratung möglich ist. Da könnte die Politik nachbessern und damit auch den Unternehmen helfen.
Es geht ja nicht nur um Unternehmen, sondern auch Vereine. Da sagen auch viele, ja, Datenschutz ist gut, aber wir machen viel für die Schublade. Also viel Geld oder einfach nur Arbeit, die zum Beispiel in Dokumentationspflichten gesteckt werden muss. Jeder noch so kleine Verein muss ein Verarbeitungsverzeichnis anlegen, welche personenbezogenen Daten man wie verwendet. Gleichzeitig, wenn ich hier im Büro nach einer Geburtstagsliste frage, um zu wissen, wer von den 10, 12 Leuten hier Geburtstag hat, wann heißt es, nee, Datenschutz können nicht rausgeben. Ja, und die meisten Menschen haben dann im Alltag mit dem Datenschutz zu tun, wenn sie jeden Tag dutzende Male diese Cookie-Tafeln sehen, bevor sie eine Webseite besuchen können und darum klicken müssen. Haben Sie Verständnis, wenn dem Datenschutz in seiner aktuellen Form eine gewisse Lebensfremdheit nachgesagt wird?
Ich habe dann Verständnis, wenn jemand sagt, so, das ist eigentlich nicht meine Kernaufgabe, mich um solche rechtlichen Angelegenheiten zu kümmern. Da können wir nicht vollständig abhelfen. Man muss sich auch um den Brandschutz kümmern, man muss sich auch um den Arbeitsschutz kümmern an der Stelle. Aber man kann Hilfestellungen leisten. Und das tun wir als Bundesdatenschutzbeauftragte, also als Behörde. Das tun meine Kolleginnen und Kollegen in den Ländern, dass man eben gerade hilft, wie sieht so ein Verarbeitungsverzeichnis aus, wenn man sehr viele personenbezogene Daten verarbeitet. Das ist meist viel einfacher, als es sich am Anfang anhört. Es gibt allerdings einen Schuh, den wir uns nicht anziehen. Die Cookie-Banner klicken Sie nicht wegen dem Datenschutz. Wenn der Datenschutz eingehalten würde, würden Sie gar keinen Cookie-Banner sehen. Cookie-Banner bekommen Sie zu sehen, wenn die andere Seite Daten sammeln will, die Sie eigentlich nichts angeht.
Aber das hat natürlich damit zu tun, dass Standardsoftware wie Google Analytics inzwischen fast zu jeder Webseite gehören.
Es wäre aber gut, wenn auch diese Software nur dann eingesetzt wird, wenn sie a. notwendig ist und b. wenn sie rechtskonform ist. Ich setze ja als Datenschutzbeauftragter geltendes Recht um und diese Daten, die hier gesammelt werden in den entsprechenden Einstellungen, sind eben ohne eine Einwilligung nicht zu erhalten. Es gibt datenschutzkonforme Alternativen. Wenn Sie zum Beispiel die Website des Datenschutzbeauftragten aufrufen, wird Ihnen kein Cookie-Banner entgegenkommen.
Ich weiß nicht, ob Sie sich diesen Schuh anziehen werden, aber inwieweit ist das Problem unserer Datenschutzgesetze, dass sie letztendlich für Google genau wie für den Bäcker gelten? Also natürlich hat der Bäcker weniger Erfüllungsaufwand und Berührungspunkte, aber es ist natürlich weiterhin eine große Unsicherheit, die uns jetzt womöglich auch auf dem Weg in die datengetriebene Gesellschaft, die wir ja werden wollen, im Weg stehen könnte.
In der Tat gelten die Gesetze technikneutral und auch verarbeiterneutral, wobei in der Regel der Bäcker natürlich noch nicht mal ein Verarbeitungsverzeichnis braucht, weil er bei dem, was er dort tut, ich sag mal, die Liste für die Menschen, denen er die Brötchen ausfährt, natürlich überhaupt nicht dieses Problem hat. Wir haben einige Vorschläge gemacht als Datenschutzbehörden, wie man vor allem den Informations- und Dokumentationsaufwand verringern kann. Das sind einfach Praxiserfahrungen. Was ist auch für die Bürgerinnen und Bürger wichtig zu erfahren? Wovon können sie eher ausgehen? Und da ist es dann lästig, diese Informationen nochmal zu bekommen. Wir begegnen aber natürlich gerade den Versuchen, immer wieder auszuweichen, den wirklichen Transparenz über das, was passiert und Daten zu verarbeiten, um mit den Daten dann Geld zu verdienen und die Menschen in Schubladen zu pressen, die eben nachteilig am Ende sind, wenn sie Angebote haben wollen, wenn sie unterwegs sind in sozialen Netzwerken. Datenschutz ist Grundrechtsschutz.
Ich will Sie nochmal mit einer Umfrage belästigen. YouGov-Umfrage aus dem Mai repräsentativ. 11% der Befragten sagen, nur 11%, dass sie den Eindruck haben, ihre Daten sind durch die Datenschutzgrundverordnung besser geschützt. Was ist da schiefgelaufen und wo sehen Sie jetzt den Hebel? Denn natürlich wollen Sie ja, dass die Datenschutzgrundverordnung als positiv wahrgenommen wird, als hilfreich.
Sie hatten ja vorhin zu Recht erwähnt, dass die Datenschutzgrundverordnung seit 5 Jahren vollständig in Kraft ist. Seit 7 Jahren ist sie Gesetz. Und was wir brauchen, sind noch mehr Entscheidungen bei den großen Datenverarbeitern, bei den international tätigen IT-Konzernen, die ja, auch das ein Teil der Datenschutzgrundverordnung, nicht mehr von jeder Datenschutzbehörde einzeln bearbeitet werden, sondern es gibt federführende Behörden, dort, wo der europäische Hauptsitz ist. Und in der Tat haben wir sehr lange bei den großen amerikanischen Unternehmen, die schwerpunktmäßig in Irland sitzen, gewartet, dass bei den Beschwerden der Bürgerinnen und Bürger auch es zu einem Ergebnis gekommen sind. Da beginnt es jetzt aber zu rollen. Sie haben mitbekommen, dass der Europäische Datenschutzausschuss, der bei einer unterschiedlichen Auffassung der Datenschutzbehörden das letzte Wort hat, einige wichtige Entscheidungen in den vergangenen Monaten mit hohen Bußgeldern bis in den Milliardenbereich ausgesprochen hat. Und das wird Wirkung erzielen. Dazu kommen auch Entscheidungen einer Schwesterbehörde des Kartellamts, das ja durchgesetzt hat, dass zum Beispiel der Facebook, der Meta-Konzern, die Daten nicht mehr in dieser Form sammeln darf wie bisher. Das heißt, jetzt werden die Zähne auch gegenüber den Großen spürbar.
De facto hat ja der Europäische Datenschutzausschuss Irland zum Jagen getragen, möchte ich es mal nennen. Was muss weiterhin strukturell passieren, damit man da eine Einheitlichkeit hinbekommt und damit man da ja letztendlich nicht mehr damit konfrontiert ist, dass Irland, wo natürlich auch sozusagen ein Wirtschaftsfaktor durch Firmen wie Meta, wie Google, Apple, die ihre Europazentralen da haben gegeben ist, dass Irland da nicht mehr verzögern kann oder zögerlich ist?
Also wir haben gezeigt, dass wir es auch unter den jetzigen Bedingungen schon geschafft haben, einige gute, datenschutzfreundliche und zukunftsweisende Entscheidungen zu erzwingen mit Mehrheit im Europäischen Datenschutzausschuss. Dafür haben wir auch als deutsche Datenschutzbehörde große Ressourcen investiert. Wir sind dort dann Berichterstatter gewesen für den Ausschuss. Wir haben allerdings der Kommission auch Vorschläge gemacht, wie man weitere Verbesserungen in diesem Ablauf hinbekommen könnte, um es zu beschleunigen. Dazu gehört, dass die anderen Behörden bei solchen großen grenzüberschreitenden Fällen sehr viel früher ins Boot geholt werden und schon mitbestimmen können, welche Punkte untersucht werden und wo bestimmte Rechtsauffassungen dann auch wichtig sind durchzusetzen.
Herr Kelber, lassen Sie uns über künstliche Intelligenz sprechen. Das Thema der Stunde, wahrscheinlich auch wegen generativer künstlicher Intelligenz, also Software wie ChatGPT oder Stable Diffusion, die auf Befehl Antworten liefert, Texte schreibt, Bilder malt. In der Diskussion geht es ja oft um Urheberrechtsfragen. Inwieweit ist das Ganze auch ein Datenschutzthema?
Also für mich persönlich ist das unglaublich spannend, jetzt wieder die neue Debatte über KI zu sehen. Ich habe selber meine berufliche Karriere in einem Forschungszentrum für künstliche Intelligenz begonnen. Und in der Tat sind natürlich Datenschutzfragen auch mitentscheidend. Das sind ganz herkömmliche Datenschutzfragen. Woher werden eigentlich die Daten für das Training genommen? Wie sieht es aus mit automatischen Entscheidungen über Menschen? Zum Beispiel, wenn die ihre Daten beim Kreditantrag oder ähnliches hereingeben. Aber stellen sich auch neue Fragen der Zweckbindung von Daten, die einmal erhoben wurden in solchen künstlichen Intelligenzsystemen über die Korrektheit von Aussagen, die ja auch personenbezogene Daten betreffen, bis hin zur Ausübung von betroffenen Rechten. Also welche Transparenz habe ich, was passiert? Wie kann ich zum Beispiel eine Korrektur von Daten im System erzwingen? Grundrechte, die in der Datenschutzgrundverordnung angelegt werden, müssen natürlich auch in den KI-Systemen durchsetzbar sein.
Lassen Sie uns über die Trainingsdaten sprechen. OpenAI, also der Produzent von ChatGPT, der Anbieter, hat für die Entwicklung seines Modells 300 Milliarden Worte aus dem Internet verarbeitet, von Büchern, Webseiten bis hin zu Postings. Wenn da personenbezogene Daten über mich dabei sind, dann weiß ich das nicht. Ich kann das auch anders als mit der Datenschutzgrundverordnung vorgeschrieben von OpenAI nicht erfahren, welche Daten über mich haben. Und die eingesaugten Daten sind ja im Zweifel gar nicht gespeichert im System, sondern schon im neuronalen Netz, also in der KI verarbeitet. Genau wie ich, wenn ich einen Text lese, nicht den Text speichere, sondern mir nur merke, was drin stand. Also es ist Teil des Systems und ich kriege die gar nicht mehr raus. Also eigentlich ist es doch überhaupt nicht möglich, datenschutzkonform mit solchen Großmodellen zu arbeiten.
Den letzten Punkt, den Sie erwähnt hatten, dass die Daten ja in einer anderen Form als Rohdaten sonst vorliegen im System, dass deswegen solche Anpassungen oder Löschungen schwierig sind, ist genau eine dieser Herausforderungen. Und in der Tat ist die Frage, sind öffentlich zugängliche Daten gleichzeitig auch für alle Zwecke verarbeitbar? Da sind wir anderer Meinung als Datenschutzaufsichtsbehörden und hier brauchen wir Regelungen. Wir brauchen auch technische Regelungen, also zum Beispiel die Klarheit, dass Daten geblockt werden können, davor von solchen Systemen zu erfassen. Und für bestimmte Zwecke, jetzt ist natürlich die generative KI versucht, auf sehr, sehr viele Daten zuzugreifen. Andere KI-Systeme werden es eher auf spezifische sein. Da wäre es zum Beispiel wichtig, solche Daten klar zu pseudonymisieren oder zu anonymisieren, bevor sie als Trainingsdaten verwendet werden, damit nachher auch nicht die Gefahr besteht, dass eben doch Erkenntnisse über eine Person über bestimmte Wege wieder aus einem KI-System herausgenommen werden können. Denn völlig anonym oder pseudonym ist es nicht automatisch nur dadurch, dass es durch ein KI-System verarbeitet wird.
Es gibt im Europäischen Datenschutzausschuss, den Sie schon erwähnt hatten, dem Sie auch angehören, eine ChatGPT-Taskforce, die sich mit diesen großen Sprachmodellen beschäftigt, ja, und letztendlich zu einer einheitlichen Haltung kommen möchte, so wie ich das verstanden habe. Was ist da der Stand? Bis wann kann man mit Ergebnissen rechnen und wo sehen Sie schon mal, ja, letztendlich Handlungsbedarf und vielleicht auch Ansatzpunkte?
Also die sind wirklich intensiv am Arbeiten und es wird auch nicht den einen großen Abschiedsentwurf geben, sondern es wird auch Zwischenergebnisse geben, die in die Arbeit einfließen, auch in die Bewertung von aktuellen Fällen. Der Europäische Datenschutzausschuss ist auch nicht die einzige Ebene, wo wir uns mit beschäftigen. Wir tun das national in der Deutschen Datenschutzkonferenz. Wir tun das auf internationaler Ebene in der Global Privacy Assembly, auch mit meiner Behörde in dem System. Und wir tun es in der International Working Group on Data Protection and Technology, deren Vorsitz wir haben, weil es eben wirklich im Augenblick eine Technologie ist, von der wir erwarten, dass sie in der einen oder anderen Form sehr umfassend zum Einsatz kommen wird.
Sie kommt ja schon zum Einsatz. Viele Wissensarbeiter, Firmen nutzen ChatGPT oder Google Bard. Das sind ja sozusagen digitale Hilfskräfte. Ich habe es auch bei der Vorbereitung auf das Interview genutzt. Das ist ja hilfreich einerseits. Gleichzeitig werden ja mit den Daten, die ich da eintippe, die Systeme auch weiter trainiert. Im Fall von ChatGPT auch nur in den USA verarbeitet, was ja ein bisschen heikel ist. Wenn da personenbezogene Daten reingehen, ist das ja ein Problem. Was soll ich da als Firma tun, praxisnah, wenn ich auf der sicheren Seite sein möchte?
Ich fange nochmal bei dem ersten Punkt an. Wenn ich damit arbeite, laufen ja Daten hinein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das war einer von denen, die wir als europäische Behörden, da federführend unsere italienischen Kolleginnen und Kollegen angegangen sind. Man muss die Möglichkeit haben, in der Kommunikation mit dem System genau das auszuschalten. Wenn ich also bestimmte Dinge offenbaren möchte, damit ich eine Antwort bekomme, kann es nicht sein, dass diese automatisch vom System für weitere Zwecke verarbeitet werden. Das war eine wichtige Forderung, die ChatGPT zumindest in Europa erfüllen muss. Und für Firmen gilt natürlich, die wollen ja nicht nur das allgemeine System, sondern die wollen ja noch anpassen an Daten, die sie selber besitzen. Das können Vertragsdaten sein, das können Technologiedaten sein, aber auch Daten über Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese dürfen natürlich nicht einfach so in ein öffentliches System abfließen. Das heißt, wir brauchen ganz klar auch Technologien, wo das dann im geschlossenen Raum verbleibt, in einem geschlossenen Datenzentrum.
Sie hören das Interview der Woche im Deutschlandfunk mit Ulrich Kelber, dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Herr Kelber, lassen Sie uns über ein anderes Thema sprechen, das Sie ebenso wie viele Bürger bewegt: Gesundheitsdaten. Je besser die Datenlage, desto besser die Pharmaforschung und die medizinische Behandlung. Das sagt ja die Bundesregierung, das sagen auch die Datenschutzbeauftragten. Gleichzeitig ist das natürlich problematisch in dem Sinne, dass es die vielleicht intimsten Informationen sind, die es über einen Menschen gibt, diese Gesundheitsdaten. Die Bundesregierung will Ende August ein Gesetz vorlegen, wie sie Gesundheitsdaten nutzbar machen möchte. Lassen Sie uns darauf mal eingehen. Beginnen wir mit der elektronischen Patientenakte. Also Befunde und so weiter in digitaler Form. Das gibt es jetzt schon, wird aber kaum genutzt, weil man explizit zustimmen muss. Die Bundesregierung sagt, wir müssen, dass das in die Fläche kommt und wir machen es künftig so: Wenn ich nicht möchte, dass ich die elektronische Patientenakte bekomme, dann muss ich aktiv widersprechen. Die Digitalisierung persönlicher Daten ohne explizite Zustimmung. Gehen Sie da in dieser Form, wie das jetzt geplant ist, mit?
Ich bin erstmal der festen Überzeugung, dass es sowas wie eine elektronische Patientenakte dringend braucht. Sie hatten vorhin erwähnt, dass ich Bundestagsabgeordneter bin. Ich war 2 Jahre Mitglied des Bundestages, als 2003 die elektronische Patientenakte beschlossen wurde. Das ist über 20 Jahre her, dass es dann im Streit der einzelnen Teilnehmer des Gesundheitssystems immer wieder zu Verzögerungen kommt. Es ist eher bedauerlich und verschlechtert die medizinische Behandlung. Von daher eine elektronische Patientenakte gut gemacht, ist wichtig. Ich finde es schade, dass mit dem Übergang auf dieses Opt-out, also man bekommt es, außer man widerspricht, auch ein Stückchen Misstrauen gegenüber den Patientinnen und Patienten ausgestrahlt wird. Nach dem Motto, du hast sie bisher nicht gut genug genutzt, jetzt muss ich dich zu deinem Glück zwingen, obwohl die elektronische Patientenakte, wie sie bisher vorlag, kaum Nutzen entwickelt hat. Die Dateien liegen unstrukturiert da, können nicht genutzt werden für die nächsten Schritte. Es ist unklar, wer speist bestimmte Daten ein, wie kann ich sehen, wie kann ich sperren auch mal Daten, wie kann ich sie vereinfacht mitnehmen, wie kann ich dafür sorgen, dass sie schnell auch zur Verfügung stehen. Man hätte, glaube ich, erstmal die Leistung dieses Systems hochfahren können. Mit der Entscheidung für Opt-out geht man jetzt auch in eine risikobehaftete Fragestellung rein. Sind denn alle Daten automatisch fließen hinein, auch welche aus psychotherapeutischer Betreuung? Wird das dann wieder differenziert? Welche Möglichkeiten haben die Menschen, schnell ihre Daten anzuschauen und zu sortieren? Was ist mit denen, die nicht ein Handy dafür verwenden wollen, aber trotzdem nicht ausgeschlossen werden wollen von den Möglichkeiten digitaler Gesundheitsfürsorge? Ich sehe einige dieser Fragen noch nicht gut beantwortet und bin daher bei diesem Übergang skeptisch.
Ein weiterer Punkt ist ja, die Pharmabranche soll mit den medizinischen Daten der Krankenkassen forschen dürfen. Auch hier ist es so, dass ich widersprechen muss, wenn ich das nicht möchte. Wie muss so ein Widerspruchsrecht Ihrer Meinung nach aussehen?
Es muss vor allem sehr klar ausgestaltet sein. Und ich würde mich freuen, wenn so etwas auch bereits im Gesetz festgelegt ist und nachher nicht nur von Krankenkasse zu Krankenkasse. Entsprechend muss es einfach zu erreichen sein. Es muss einfach digital, aber auch gegenüber einer Krankenkasse zum Ausdruck gebracht werden im persönlichen Gespräch oder per Brief. Vor allem muss für Vertrauen geworben werden, dass diese Daten eben nicht missbraucht werden können, dass sie sicher abgelegt sind und dass man im Normalfall diese Daten in diesem Forschungsdatenzentrum auch zur Erkenntnisgewinn zur Verfügung stellen kann.
Es gibt ja im Moment auch Diskussionen, ob ein Forschungsgeheimnis in diesem Gesetz stehen soll. Heißt, ich als Forscher, der diese Daten nutzt, bin zur Geheimhaltung dieser personenbezogenen Informationen verpflichtet. Heißt auch im Umkehrschluss, wenn die irgendwo abfließen, es ein Datenleck gibt, kann ich strafrechtlich verfolgt werden. Würde dieses Gesetz, weil es ja gerade noch umstritten ist, ob das reinkommt, aus Ihrer Sicht überhaupt ohne dieses Forschungsgeheimnis funktionieren?
Also wir haben das Forschungsgeheimnis gefordert. Das erste Mal übrigens vor 20 Jahren haben die Datenschutzbehörden vorgeschlagen, die Regeln für die Nutzung von Patientendaten zur Forschung festzuschreiben, um damit auch mehr Forschung zu ermöglichen. Das hat jetzt 20 Jahre gedauert. Das Forschungsgeheimnis ist ein weiterer Baustein dafür, das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Es muss natürlich in einer Form hineingebracht werden, dass den Forscherinnen und Forschern auch klar ist, was sie tun müssen, um die Anforderungen an das Forschungsgeheimnis zu erfüllen. Wir wollen keine Rechtsunsicherheit haben. Wir halten das aber für möglich, das zu tun. Und es gibt auch andere Staaten, in denen ein solches Forschungsgeheimnis existiert.
Sie hören den Deutschlandfunk und das Interview der Woche mit Ulrich Kelber, dem Bundesdatenschutzbeauftragten. Lassen Sie uns kurz über das Transatlantic Data Privacy Framework sprechen. Klingt kompliziert, ist aber die neue Grundlage dafür, dass persönliche Daten von Europäern überhaupt digital in den USA verarbeitet werden können, also zum Beispiel bei Google oder Facebook oder Microsoft. Das ist ja auch für europäische Firmen wichtig. Herr Kälber, EU-Kommission und US-Regierung haben sich jetzt auf den dritten Anlauf geeinigt, diesen Datenfluss rechtssicher zu regeln. Die zwei vorherigen Versuche hatte ja der Europäische Gerichtshof einkassiert. Wird jetzt beim dritten Mal alles anders und besser und vor allem rechtssicher?
Es ist zumindest erstmal geltende Rechtslage. Also diejenigen, die solche Transfers selber durchführen oder sie indirekt durchführen. Es ist ja, viele nutzen ja Systeme, in denen ein solcher Datentransfer stattfindet und sind dann die Verantwortlichen gegenüber den Nutzerinnen und Nutzern, den Bürgerinnen und Bürgern. Die haben jetzt erstmal die Rechtssicherheit, dass sie das grundsätzlich dürfen, wenn das Unternehmen die Lösung, die sie nehmen, diesem System unterfällt. Wir haben als Datenschutzbehörden deutliche Fortschritte gesehen gegenüber den beiden bisherigen Ansätzen, haben allerdings auch einige Punkte beschrieben, bei denen wir mindestens ein sehr klares Monitoring durch die EU-Kommission für notwendig halten über die praktische Umsetzung, damit es am Ende eben eine Chance gibt, an dieser Stelle entsprechend zu handeln.
Sehen Sie, dass der EuGH es diesmal, weil es wird ja Klagen geben, wahrscheinlich schon in den kommenden Wochen, sehen Sie, dass der EuGH diesmal sagt, das ist in Ordnung? Oder haben wir wieder dann 2024, 2025, stehen wir dann wieder am Nullpunkt sozusagen? Und was passiert dann? Machen wir dann den vierten Anlauf?
Ja, das ist Spekulation, wie der Europäische Gerichtshof entscheiden wird. Wir haben als Datenschutzaufsichtsbehörden eine Stellungnahme abgegeben, in denen wir beschrieben haben, wo wir die deutlichen Verbesserungen sehen und wo wir noch offene Punkte haben. Die wird sicherlich auch der Europäische Gerichtshof für seine Entscheidung verwenden.
Herr Kälber, Sie sind ja auch für die Informationsfreiheit zuständig und nicht nur für den Datenschutz. Ich möchte kurz über das Bundestransparenzgesetz mit Ihnen sprechen. Also ich kann ja jetzt im Moment durch das Informationsfreiheitsgesetz, das es schon sehr lange gibt, bestimmte Informationen von Behörden erfragen. Es ist nicht wirklich modern und nicht wirklich ausgereift. Das Transparenzgesetz soll das weiterentwickeln, eigentlich noch in diesem Jahr. Das wurde jetzt auf 2025 verschoben. Können Sie damit leben?
Die Informationsfreiheit in Deutschland braucht wirklich dringend ein großes Update. Und ich fände es schade, wenn es weiter verschoben wird. Ich habe erstmal das Papier so verstanden, dass es spätestens 2025 da sein soll. In allen meinen Beratungs- und Informationsgesprächen dränge ich auf eine frühere Entscheidung, weil wir sind sicherlich nicht mehr vorne mit den Regelungen, sondern auch im europäischen Vergleich, auch im Vergleich mit den Bundesländern als Bundesebene hinten. Und die Bürgerinnen und Bürger, und das ist ja das moderne Staatsverständnis, haben einen Anspruch auf diese Daten und das sollte ihnen sehr viel leichter fallen, an diese Daten heranzukommen. Vor allem sollten viele Daten einfach von vornherein aktiv zur Verfügung gestellt werden und nicht erst auf Nachfrage.
Es gibt ja viel Kritik daran. Also die Auskünfte dauern lange, der Staat darf bis zum gewissen Grad Gebühren erheben. Es gibt viele Ausnahmen, was überhaupt rausgegeben wird, zum Beispiel der Bereich Diplomatie oder Sicherheit oder wenn etwas als vertraulich erklärt wird. Was muss denn so ein Transparenzgesetz leisten? Wie gläsern soll der Staat sein, auch vom Selbstverständnis her?
Das Grundprinzip ist die Offenheit. Und es muss begründet werden, warum etwas nicht öffentlich gemacht werden. Dafür kann es Gründe geben. Die Ausnahmegründe dafür sind allerdings viel zu breit im existierenden Informationsfreiheitsgesetz. Die Zugänge müssen erleichtert werden, auch durch entsprechende Portale. Auf diesen Portalen müssen die wesentlichen Informationen schon aktiv veröffentlicht werden. Also der ganze Ablauf in der Behörde muss so ausgestattet sein, dass man die Daten schon veröffentlicht, bevor die erste Bürgerin oder erste Bürger anfragt. Die Gebühren müssen mindestens deutlich gedeckelt werden, wenn nicht abgeschafft werden. Und insgesamt muss alles darauf ausgelegt werden, auch schnell zu antworten. Gerade Sie als Journalist werden ja schon oft festgestellt haben, dass die Zeitabläufe, bis geantwortet werden, natürlich die Frage eigentlich schon obsolet gemacht haben.
Gibt es Länder, an denen wir uns orientieren könnten im Moment?
Also wenn wir einfach mal im nationalen Bereich bleiben, sind bestimmte Entwicklungen wie zum Beispiel in Hamburg wesentlich moderner als das, was es auf Bundesebene von den Bundesbehörden gibt.
Was macht Hamburg anders?
Wesentlich transparenter, präaktiver, weniger Ausnahmebestandteile, klare Fristen.
Herr Kälber, zum Schluss noch eine Frage zu Ihrer persönlichen Zukunft oder Ihrer beruflichen Zukunft. Ihre Amtszeit läuft im Januar 2024 aus. Also ob Sie das nächste Bundestransparenzgesetz mitbekommen, ist noch nicht gesichert. Sie könnten noch für eine zweite Amtszeit vom Bundestag gewählt werden, wenn das so entschieden wird. Wie geht's mit Ihnen weiter?
Ich habe öffentlich schon mal gesagt, dass ich mir eine zweite Amtszeit wünschen würde. Jetzt kommt es darauf an, ob ich vorgeschlagen und gewählt werde.
Herr Kelber, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Interesse. Gruß nach Berlin.